SWR 2 Leben.
Generationen sind mit Lurchi, der Comicfigur der Schuhfirma Salamander, aufgewachsen. Über die dunklen Seiten seiner Biografie schweigt man beharrlich. Jahrelang bediente man sich bei der Salamander Schuhanprobe strahlenintensiver Röntgenmaschinen, die die Kinderfüße passgenau abzubilden pflegten. Das Pedoskop. Wir steigen hinab in die Tiefen der Salamander-Archive und in das kollektive Gedächtnis der Generation Lurchi. Schuhkauf im Röntgenlicht und die Irrwege des Pedoskops, eine Sendung von Hans-Volkmar Findeisen.
Vor 2 Jahren stand ich in Moskau auf dem Flughafen und wurde von der Sicherheitskontrolle in einen merkwürdigen Apparat buxiert. Der sah ungefähr aus wie eine hochkant in den Raum gestellte Bestrahlungsmuschel im Solarium. Ich wurde durchleuchtet. Augenblicklich schoss mir ein naheliegender Gedanke in den Kopf. Ich stellte mir 2 muntere Grenzbeamte vor. Die säßen irgendwo in einem Kabuff, riefen »Guck den mal an, Genosse« und stießen sich vergnügt ob des Anblicks meiner körperlichen Ausstattung die Ellenbogen in die Seite. Wenig später gab es in den Zeitungen eine große Diskussion über Nacktscanner. Da fiel mir auch noch der Rest der Geschichte ein, und der führt zurück in meine Kindheit in eine süddeutsche Kleinstadt. Damals war Lurchi, der Salamander aus dem Schuhgeschäft, mein und meiner Mutter großer Freund und ein heute zu Unrecht vergessener Pionier in der Kunst des Nacktscannens. Lurchi beglückte Kinder und Mütter mit einem Schuhdurchleuchtungsapparat, den die Erwachsenen ehrfurchtsvoll Pedoskop nannten und der dazu da war, für die Kinder die passenden und gesündesten Schuhe zu finden. Als ich Mitte der 60er Jahre die Grundschule beendet hatte, waren die Pedoskope verschwunden. Erst viel, viel später munkelte man, weshalb. Diese Dinger seien wahre Strahlenbomben gewesen, richtige Höllenmaschinen, und die Durchleuchterei habe dem kindlichen Wachstum der Knochen nicht geholfen, sondern furchtbar geschadet. Seltsame Sonnenbrände, Haut- und Hodenkrebs, Leukämie, Unfruchtbarkeit und sonst noch was verursacht, und die Gesundheit von Legionen von Kunden und Schuhverkäuferinnen ruiniert. Unlängst beschloss ich, der Sache auf den Grund zu gehen und ein bisschen in der Gegend herumzufragen. Das Glück wollte es, dass mir zuerst Frau Lämmermeier aus einer Gemeinde im Kreis Ludwigsburg in die Arme lief. Die Begegnung mit ihr lehrte mich, dass man bei Menschen der Generation Ü50 mit dem Thema Pedoskop durchweg offene Türen einrennt und herrliche Erinnerungen wachruft.
Der Schuhkauf, der war ganz besonders. Man fuhr nach Stuttgart und ich habe mich als Kind ganz arg gefreut, weil der Schuhkauf war verbunden mit Rutschbahn. Das war das Erste und da musste man ganz schnell sein. Dann konnte man 2-mal rutschen im Schuhhaus Schöpp. Die Rutschbahn hat so eine schöne Kurve gemacht und dann rutschte man in das Schuhparadies hinein und dann ist man ganz schnell die Treppe wieder hochgerannt. Die Eltern waren gerade auf halber Höhe und dann konnte man 2-mal rutschen. Aber dann kam der Ernst des Schuhkaufs.
Nach der Rutsche näherte sich das Schauspiel im Schuhladen zunächst zögerlich, aber bald mit aller Wucht seinem dramatischen Gipfel.
Dann kam der 2. Höhepunkt. Die Schuhe, wenn sie ein bisschen gedrückt haben, dann durfte man seine Füße unter einen Apparat stellen. Da hatte man in der Mitte ein Loch, hat reingeguckt, links und rechts waren auch 2 Gucklöcher. Da hat der Vater oder die Mutter geguckt und auf der anderen Seite die Schuhverkäuferin. Und meine Schuhe haben nie von Anfang an gepasst. Immer haben sie ein bisschen gedrückt oder so, weil dann durfte man seine Füße da reinstrecken. Und dann waren die Füße grün und ganz knochig. Und das war ganz besonders schön.
Bald fand sich auch eine 2. Pedoskop-Erfahrene. Gretel Bandle aus Stuttgart-Bad Cannstatt ist so um die 70 Jahre alt. Als sie mit ihrer Mama Schuhe kaufen ging und die Schuhverkäuferin mit bloßer Hand und festem Griff den Kinderfuß in die Öffnung mit der Röntgenröhre schob, strahlte das Kind.
Ich würde sagen, wo ich klein war, da war natürlich nicht so viel Gebote in die Schuhgeschäfte, weil Rutschball und sowas hat es damals natürlich gar nicht gegeben. Nicht? Aber der Fuß da reinhängen, das war also ein richtiger Höhepunkt, wenn man da seinen Fuß drin gesehen hat. Ja, das war also wunderbar.
Das strahlende Mädchen kannte spätere Untersuchungen noch nicht, als es das vorzugsweise auf einem Podest in der Ladenmitte wie ein Altar aufgebaute Gerät bestieg. Sie belegten, dass 85% der Geräte eine zum Teil erschreckend hohe Strahlung abgaben oder unsachgemäß aufgestellt und bedient wurden. Kleinere Hersteller und Lizenznehmer der großen Periskopfirmen in Berlin, England oder den USA gab es auch hier im Süden genug, zum Beispiel in Calw oder in Illertissen bei Ulm. In den USA haben etwa 10.000 Periskope das Licht der Welt erblickt. In der Schweiz standen 1.500 Exemplare und in Süddeutschland wohl ebenso viele. Heute trifft man die letzten Vertreter in technikgeschichtlichen Lehrsammlungen wieder, bei Sammlerbörsen oder im Schuhmuseum im pfälzischen Hauenstein, wo der weltbeste Museumsführer namens Karl Stöberner auch so einen Kasten vorführen kann. Mit dem amerikanischen Starautor Philip Roth haben die Schuhscanner die Literaturgeschichte erobert. Ein von mir zu Rate gezogenes Buch über Alltagsberührungen in Paarbeziehungen hat mich außerdem davon überzeugt, dass auch der Boden der Psychotherapie von den Geräten verstrahlt worden ist. Doch anders als im Ausland, niemand weiß warum, meiden die deutsche Wissenschaft und auch die Medien das Thema. Mit wenigen rühmlichen Ausnahmen. Dazu gehört natürlich der eigene Sender. Bereits im November 1990 griff der SDR-Wissenschaftsjournalist Walter Sucher bei einer Übertragung aus dem Museum für Technik und Arbeit in Mannheim das brisante Thema auf. Sein Gesprächspartner war der SPD-Politiker Erhard Eppler, ein mehr als profilierter Kritiker des Technik- und Fortschrittswahns.
Wir Älteren können uns noch erinnern, man stellte unten seinen Fuß hinein und konnte dann oben sehen, mit eigenen Augen sehen, ob der Schuh drückt. Weil wir Kinder das natürlich am liebsten stundenlang gemacht hätten und dieses Gerät stand in den 50er Jahren in jedem Schuhladen, der etwas auf sich hielt. Und weil dieses Gerät mit Gammastrahlen, also mit Röntgenstrahlung gearbeitet hatte und das nicht zu knapp wurde, ist ziemlich bald verboten. Nicht so die Röntgenreihenuntersuchung, der man früher in noch fröhlicherer Fortschrittsgläubigkeit vertraute als heute. Mein Gesprächspartner im Studio, im Museum, ist Erhard Eppler. Grüß Gott, Herr Dr. Eppler. Haben Sie Ihre vier Kinder auch mit diesem Gerät spielen lassen?
Ich glaube, die beiden Älteren haben wohl ihre Füße mal da reingebracht beim Schuhkaufen. Ich habe dabei nichts gefunden. Ich glaube, meine Frau war etwas skeptischer. Und die beiden Jüngeren, die haben es dann nicht mehr erlebt.
Erkenntnis ist immer körperlich. Und die Worte des Politikers lehren uns verstehen, was Eppler erst zu einem der schärfsten Kritiker auch des Schuhscanners machte. Die in Epplers Heimatstadt Schwäbisch Hall aufgestellten Periskope müssen einer besonders aggressiven Untergattung angehört haben, in die Kinder ihre Füße unter besonders unglücklichen Umständen sogar hineinbringen konnten. So wie die gelernte Konditorin und Popsängerin Gianna Nannini ihren Finger ehedem in die Teigknetmaschine des elterlichen Betriebes hineingebracht hat. Dabei scheint gerade das Schicksal der beiden jüngeren und wehrlosen Eppler-Sprösslinge durch die Schwäbisch-Haller Teufelsmaschinen besiegelt worden zu sein. Eine traurige Erfahrung, wenn man bedenkt, dass die Geschichte des Durchleuchtens ehedem so gut angefangen hat. Darf ich kurz rekapitulieren? Die Professorin Monika Dommann, eine in Basel lehrende Technikhistorikerin, wird mir dabei helfen. Also, am Anfang stand Konrad Röntgens famose Erfindung.
Also wir befinden uns im Fin des Siècles, das heißt, die Leute verbinden damit natürlich Riesenzukunftsvorstellungen. Also plötzlich wird alles möglich. Durch diese Strahlen wird plötzlich alles möglich. Der Blick in den Körper wird möglich, Gedanken lesen wird möglich, durch Türen schauen wird möglich, Geheimnisse erraten wird möglich, Fälschungen entlarven wird möglich, alles wird plötzlich möglich. Es dauert etwa 10 Jahre, dann wird klar, es gibt eine Schattenseite. Diese Strahlen sind nicht ganz so ungefährlich, wie man zu Beginn dachte. Es gibt massive Verletzungen. Interessanterweise ist aber eigentlich sehr lange, noch in den 20er Jahren, ist das Klima euphorisch. Zum Zeitpunkt, dass diese Periskope in die Schuhläden kommen, sind diese euphorischen Gefühle weiterhin intakt. Obwohl es bereits erste Prozesse gab wegen Röntgenschädigungen, aber der Glaube für diese Geräte, für Technik und auch für diese Bilder, die sie generieren, ist intakt.
Introspektion, der Blick in sich selbst, war damals um 1900 der letzte Schrei. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, schaute zeitgleich mit Röntgen in die Tiefe der menschlichen Seele. Grünlich beleuchtete Aquarien schmückten die bürgerlichen Wohnzimmer und erlaubten einen Blick in den Abgrund der Ozeane, wo das Leben herkam. Jünger Darwins lockten vor allem Frauen zu höchst beliebten Präparierkursen, bei denen man Fischen in den Bauch guckte, um die Geschichte der Evolution noch einmal aufzurollen und zu sehen, wie aus dem Ei der Embryo oder aus dem Fisch der Mensch entstand. Das Röntgen wurde schnell auch ein Party- und Jahrmarktspaß. Als ich klein war, bestellten die Leute bei Versendern sogenannte Röntgenbrillen, mit denen man angeblich bei Partys anderen durch die Kleider sehen konnte. Das war harmlos und eher ein Gag. Aber die Pioniere der noch ungeordneten Zunft bezahlten für ihre Schaulust mit versenkten Armen, Fingern und Augen. Freilich heizte ihr Martyrium die Neugier nur noch weiter an. Dass Röntgenstrahlen auch gut waren, um Füße zu durchleuchten und Schuhe anzupassen, dass man also spezielle Fußröntgenmaschinen brauchte, diese Erkenntnis verdankt die Menschheit wie so oft dem Krieg. Das Pedoskop ist ein Kind der Militärärzte und des Ersten Weltkrieges. Die moderne Massengesellschaft mobilisierte und ließ die Menschen marschieren. Das Interesse wurde automatisch auf den Fuß gelenkt. Die ersten, noch ganz primitiv zusammengebastelten Schuhscanner prüften den Sitz von Soldatenstiefeln oder halfen bei der Diagnose von Verletzungen auf dem Kriegsschauplatz. Bei angezogenen Stiefeln wohlgemerkt. Denn so ging schneller. Die richtigen, zivilen Pedoskope, die ich dann in meiner Kindheit kennenlernte, erblickten jedoch erst in den 20er Jahren das Röntgenlicht der Welt und traten einen wahren Siegeszug an. Frau Dommann weiß, wie immer, was diese Entwicklung angestoßen hat.
Der Blick auf den Fuß qua Röntgenbild hat nun eben sehr viel mit dieser Massenfabrikation der Schuhproduktion zu tun, die sich in den 20er Jahren durchsetzt. Man muss sich vorstellen, dass damit massenweise Schuhe produziert werden, die nicht mehr auf dem Leisten entworfen werden, sondern sozusagen am Fließband in der Fabrik. Und der Trick nun dieser neuen Hygieneschuhe, die massenweise produziert werden, aber trotzdem gesund sein soll, ist, dass sie eben wissenschaftlich justiert werden, also wissenschaftlich anprobiert werden. Und das ist eben nun der Punkt, wo das Pedoskop ins Spiel kommt.
Kurzum, die Massenfertigung von Schuhen mit dem Fließband verhalf dem Pedoskop zu einer beispiellosen Karriere. Egal, ob die Konfektionsware bei Bata im mährischen Zlin, bei Bali in der Schweiz, bei Dr. Scholl oder bei der später arisierten Firma Salamander in Kornwestheim gefertigt wurden. Das Fließband machte die Schuhmacher arbeitslos, die nun dagegen wetterten, dass der konfektionierte Einheitsschuh die Füße ruiniere. Das war im Zeitalter der sogenannten Lebensreform, der Erfindung des Reformhauses oder des Fitnessstudios, ein wichtiges Argument. Die durch den Ersten Weltkrieg in Schwung gekommene Zunft der Orthopäden verstärkte den Trend auch in Friedenszeiten. Der neue Feind war jetzt der Plattfuß, dem man nachsagte, dass er wie kein anderer Volkswohl und Rentenkassen belaste. Gegen die Argumente ihrer Gegner fuhr die Schuhindustrie ein nicht minder schweres Geschütz auf, die Röntgenkanone, das Pedoskop. Es versprach für jeden Fuß, den exakt passenden Schuh zu finden. Spezielle Schuhlinien mit Gesundheitsschuhen liefen an. Stummfilme unterstützten die Marketingkampagnen. Den wohl ersten hat Monika Dommann ausgegraben.
Und diese Firma, der heißt der erste Bali-Schuh. Im Zentrum steht ein Kind, das mit der Mutter in den Schuhladen geht und einen Schuh probieren soll, einen Schuh kriegt. Das Personal im Schuhladen ist das Personal, das wir eigentlich kennen im Schuhladen. Es gibt einen Filialleiter, es gibt die Verkäuferin, es gibt eben die Mutter und das Kind. Interessanterweise sind diese Rollen aber ein bisschen verändert. Also der Filialleiter trägt die Schürze eines Arztes, die Schuhverkäuferin trägt die Schürze einer Krankenschwester. Und was sich hier abbildet, ist eine Medikalisierung, eine Verwissenschaftlichung einer Schuhkaufsituation, die aber massiv medizinisch-wissenschaftlich durchsetzt ist.
Zu meiner Zeit hatten die Lurchi-Verkäufer Arztkittel und Schwesterntracht längst an den Nagel gehängt. Ein mit allen Weihen der medizinisch-physikalischen Wissenschaft gesalbter Akt war der Schuhkauf dennoch geblieben. Was auch damit zusammenhing, dass Pedoskop-Guckkästen nicht nur auf einem Podest standen, sondern selbst noch mit einem hohen Sockel versehen waren, den man als Kind besteigen musste. Das war sozusagen konstruktionsbedingt. Denn im Unterbau des Scanners waren die mit Bleiplatten gedämmten Röntgenröhren, die ihre Strahlung durch den Fuß nach oben in Richtung des grünlich fluoreszierenden Schirms sandten und munter im Raum zerstreuten. Stand der Altarsockel direkt hinter der Kasse, was gelegentlich vorkam, hat es vor allem die Kassiererin erwischt. Dabei haben es die Hersteller des Strahlenkastens an Stil nicht fehlen lassen. Nur allerfeinstes, im Stil des Art Deco gestaltetes Mahagoniholz durfte seine undichte Außenhaut bedecken.
Es sieht ja schon anders aus als der klassische Röntgenapparat, wie wir ihn zu dieser Zeit in Arztpraxen, in Spitälern kennen. Er hat ein relativ gediegenes Aussehen, er hat so eine Holzverkleidung. Die Leute steigen auf ihn auf, er hat so etwas fast Thronhaftes. Es ist wirklich so ein Ereignis, sich die Schuhe durchleuchten zu können. Ich würde eben sagen, es ist ein Zwitterding zwischen Verkaufsutensil, Möbel in einem gewissen Sinn auch, er hat was Elegantes und gleichzeitig hat er aber immer noch diesen Medizinapparat-Touch. Und das sind genau die Ebenen, die Leute ansprechen, dass er eben all diese Dinge auf einmal verkörpert.
Jetzt hätte ich fast Wolfgang Bantle vergessen, Gretel Bantles Mann. Der war als Geschäftsmann früher viel in der Schweiz unterwegs und hat dort auch, weil er auf sich hielt, seine Schuhe gekauft und mit dem Pädoskop anpassen lassen. Beim Fachgespräch am heimischen Esstisch erfuhr ich schnell, dass er bereits seit seiner Kindheit im Krieg ein geübter Pädoskop-Hopper war.
Das war beim Schuhheinrich in Bad Cannstatt. Und der Schuhheinrich hat nur Salamanderschuhe gehabt. Und da war natürlich ein Anziehungspunkt das Gerät, das Handy-Kit, wo sie einen als Kind den Fuß hineinstrecken lassen. Und das war so, nach meiner Erinnerung, war das ein Gerät, das wie ein Podest war. Man hat also einen Schritt hochlaufen müssen. Und da war das ein hohes Gerät. Man hat von oben reingeguckt und da hat man eben seine Füße gesehen. Von der Erinnerung her war das so, wie man heute vielleicht eine Röntgenaufnahme beim Arzt anguckt. So ähnlich hat das ausgesehen. Und man hat da nichts dabei gedacht. Das hat einem einfach gefallen. Ne? Aber wir wollten als Kinder eigentlich lieber in Zehlbergstraße, dort war der Schuhgraf und der hat die Marke Elefant gehabt. Das war eine Kinderschuhmarke. Und der hat eben das Gerät auch gehabt und nach meiner Erinnerung war das so eine Art Elefant, also ein Tier in der Darstellung, wo man auch irgendwie oben reinguckt hat. Das war uns eigentlich wichtiger. Ne? Wenn es beim Schuhheinrich nichts Passendes gab, in meine Eltern oder meine Mutter war das meistens, die haben gesagt, gehen wir halt noch zum Schuhgrafen. Ne? Und dort war noch eben der Elefant.
Kinder waren die Zielgruppe des Pädoskops. Nur 15 Sekunden sollte der Fuß bestrahlt werden. Nur wer zählte, wie viel der am Ende abbekam, wenn die Anprobentour von einem Geschäft zum anderen und wieder zurückging? Untersuchungen in den USA betonen, dass dort auch die großen Kinder auf ihre Rechnung kamen. In den Geschäftspausen spielte das Personal gerne mit den Maschinen. In ihrem Schlund verschwand nicht nur tote Materie, bisweilen sollen auch lebende Dinge wie die Hauskatze des Ladenbesitzers auf den Prüfstand gekommen sein. Doch langsam, aber sicher, war Schluss mit der Guckkastenmode und die Behörden bekamen Arbeit. Monika Dommann hat mir freundlicherweise einen 1969 geschriebenen Brief an das Gesundheitsamt in Bern vorgelesen. Er zeigt den Wandel sehr deutlich.
Sehr geehrte Herren, ich bin im Besitze eines Schuhdurchleuchtungsapparates und da ich das Geschäft am 31.12.68 aufgegeben habe, muss der Apparat weg. Ich habe mich schon im Oktober letzten Jahres mit Herrn Strickler in Biel, der den Apparat geliefert hat, in Verbindung gesetzt. Zweimal habe ich ihm deswegen geschrieben und seither noch dreimal telefoniert. Ihm gesagt, er könne ihn gratis haben, wenn er ihn nur abhole, obwohl er neuwertig ist. Jedes Mal hat er mir versprochen, er werde kommen, ihn abholen, doch ist er bis heute nicht erschienen. Wegwerfen, sagte er mir beim ersten Telefonanruf, soll ich ihn, aber im gleichen Zug auch wieder, nein, das dürfen Sie nicht. Was soll ich mit diesem Apparat tun? Gerne Ihre Antwort erwartend, grüßt Sie hochachtungsvoll Frieda Studer.
Frieda Studer muss eine verantwortungsbewusste Zeitgenossin und Entsorgerin gewesen sein. Denn noch in meiner Kindheit fuhr man etwa den Fliesenschutt, der bei der Renovierung des himmelblauen Badezimmers anfiel, in den Wald. Der übrige Müll landete unsortiert auf einem in der Regel von herrlicher Natur umgebenen Auffüllplatz. Pädoskopforscher wissen, dass so auch viele von Lurchis Strahlenkanonen ihr strahlendes Leben aushauchten, sofern sie nicht ein Sammler irgendwo in seiner Garage einbunkerte. Die ganz Cleveren aber setzten auf ein ganz anderes Entsorgungsmodell. Sie betätigten sich als glänzende Mäzene und schenkten die Maschine irgendeiner Schule für den Physikunterricht. Wer hat dem Pädoskop letztlich das Genick gebrochen? Bald nach dem Krieg geriet das Gerät in das Visier einer neuen Profession, der Strahlenschützer. Alles, was an Strahlung vermeidbar sei, solle verschwinden. So auch mein Lurchi-Pedoskop. Atomenergie und Atombomben durften bleiben, weil man die irgendwie brauchte und es da nichts zu vermeiden gab. In unserer Lokalzeitung las ich als angehender Gymnasiast, dass der radioaktive Fallout auch mit einer Mappe auf dem Kopf abgewehrt werden könne.
Also müssen uns vorstellen, wir befinden uns im Zeitalter des Kalten Krieges. Es gibt ein ganzes Arsenal von Apparaten, die Strahlen produzieren. Und die Strahlenschützer, die haben nun die Position, die müssen nun eigentlich das Ausmaß dieser Strahlen reduzieren, um die Erdmasse unserer Bevölkerung zu schützen. Und das ist ein Grund, weshalb eben die unnützen Strahlenemissionen eingegrenzt oder sogar eliminiert werden sollen. Was nun geschieht, ist im Rahmen dieser Aushandlungen zwischen diesen vielen involvierten Kreisen, Physikern, Chemikern, Medizinern und eben Schuhhändlern, ist, dass eine Richtlinie erlassen wird, die das Schuhgerät für Kinder unter 10 Jahren verbietet, die auch vorsieht, dass diese Pedoskope regelmäßig kontrolliert werden müssen vom Schweizerischen Elektrotechnischen Verband. Und das bedeutet nun eben eigentlich den Todesstoß für das Pedoskop, weil diese Geräte eigentlich für die Kinder gedacht sind.
So wie in der Schweiz ging es in vielen Ländern. Richtig verboten wurden die Pedoskope meist überhaupt nicht. In Deutschland soll das 1976 geschehen sein, weil wir hier eben alles richtig machen. Und was ist mit den Schäden? Vor ein paar Jahren hat der Bochumer Hautarzt Professor Markus Schmücker eine über 70-jährige Patientin mit Hautkrebs am Fuß unter dem Messer gehabt. Die Frau soll früher ein Pedoskop-Fan gewesen sein. Schmückers Artikel über den Fall war der erste, der in Deutschland nach Jahrzehnten wieder nach den Pedoskopen fragte. Ich rufe ihn an. Er sagt, alles sei nur eine Vermutung. Einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Nutzung des Pedoskops könne man nicht beweisen. Wie auch? Unsere Krebsregister halten nicht fest, wer früher wie Schuhe gekauft oder in einem Schuhgeschäft mit der Durchleuchtungsmaschine gearbeitet hat. Vielleicht, wer weiß, ist es gerade umgekehrt und die Pedoskope sind sogar gesund. Frau Lemmermeier, das Ehepaar Bandle, ich selbst und sicher auch Monika Dommann, vielleicht sogar Erhard Eppler, möchten im Grunde nicht darauf verzichten. Denn wir lieben Lurchis Höllenmaschinen noch immer. Und in unserem Ohr schallt's lange noch: Salamander, lebe hoch!
Schuhkauf im Röntgenlicht und die Irrwege des Pedoskops. Das war in SWR 2 Leben, ein Beitrag von Hans Volkmar Findeisen.